7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte. Wir schauen im Wochenausblick der Börsenzeitung dieses Mal auf die Kalenderwoche 34. Da geht es unter anderem um die Helaba und um CTS Eventteam. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau dieses Mal inmitten spektakulärer Natur. Von Donnerstag bis Samstag bündelt sich der geldpolitische Sachverstand der Welt in einem Ort, der eigentlich primär für seine schönen Landschaften bekannt ist, und zwar in Jackson Hole, Wyoming. Da geht es in den nächsten Tagen um die großen wirtschaftlichen Themen beim Jackson Hole Economic Symposium für Notenbanker und Ökonomen. Und was da wohl auf der Agenda stehen wird, darüber spreche ich mit Martin Pirkel, unserem währungspolitischen Korrespondent bei der Börsenzeitung. Schön, dass du da bist, Martin. Hallo.
Hallo Sabine, freut mich auch.
Martin, das Economic Symposium, das hat ja schon eine lange Tradition. Bereits seit 47 Jahren findet es statt. Wer ist denn da genau eingeladen? Wer pilgert da alles nach Wyoming? Es ist ja doch etwas abgelegen, wenn man sich es auf der Karte mal anschaut.
Ja, das stimmt. Es ist jetzt nicht gerade so zentral gelegen, aber wie du schon angesprochen hast, landschaftlich sehr schön. Erwartet werden 120 Notenbanker und Ökonomen und Politiker, die eingeladen werden von der Federal Reserve Bank of Kansas City. Es ist eine Veranstaltung mit langer Tradition, wie du erwähnt hast, seit 47 Jahren stattfindet, jedes Jahr unter einem anderen Motto, und diskutiert wird eben über ökonomische und auch wirtschaftspolitische Fragestellungen. Man kann, denke ich, auch sagen, dass Jackson Hole das Vorbild für das EZB-Forum in Sintra ist, was die EZB ja jedes Jahr auch im Sommer veranstaltet. Aber wie du schon gesagt hast, Jackson Hole hat noch eine deutlich längere Tradition.
In Sintra warst du ja dieses Jahr auch vor Ort. Was dürfte denn jetzt in Jackson Hole inhaltlich wohl auf der Agenda stehen?
Ja, dieses Jahr steht es unter dem Motto der geldpolitischen Transmission. Das kann man ein bisschen vereinfacht formulieren, dass es darum gehen wird, wie sich Leitzinsänderungen auf die Inflation auswirken und auch wie schnell und in welchen Bereichen. Weil man muss ja berücksichtigen, dass eine Notenbank nicht direkt die Inflation beeinflusst, weil die Preissetzung von Unternehmen erfolgt eben aufgrund von gesamtwirtschaftlichen Faktoren, Angebot und Nachfrage beispielsweise oder auch Produktionskosten. Diese wiederum kann aber eine Notenbank beeinflussen, eben über die Leitzinsen. Aber es ist sehr unterschiedlich, je nach Faktor, wie schnell das geht, dass sich das durchschlägt und auch wie stark.
Hast du auch ein Beispiel dafür, wo man sagt, da ist es ein bisschen schwieriger, das zu beeinflussen, oder sind die Effekte vielleicht eher indirekt?
Ja. Also ein interessantes Beispiel ist zum Beispiel der Arbeitsmarkt. Da haben wir nämlich eine Veränderung, und auch deswegen wird das ein Thema jetzt in Jackson Hole sein, dass man sich das nochmal genau anschaut mit dem Transmissionsmechanismus. Weil früher war es eben so, wenn eine Notenbank die Zinsen stark erhöht hat, dann haben wir auch relativ zeitnah auch eine deutliche Abschwächung am Arbeitsmarkt gesehen, sprich einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, einen deutlichen. Das haben wir nämlich zuletzt nicht gehabt, weder in den USA, auch wenn sich das jetzt so langsam eintrübt, noch in Europa. Der Grund dürfte sein, oder mit einer der Gründe zumindest, der demografische Wandel. Unternehmen schrecken davor zurück, in wirtschaftlich eher schlechten Phasen im großen Stil Leute zu entlassen, weil sie befürchten, dann im Aufschwung nicht mehr in das Personal zu kommen, was sie dann bräuchten. Deswegen halten sie lieber die Arbeitskräfte. Und das bedeutet natürlich dann, dass Leute, die früher entlassen worden wären, jetzt weiterhin Arbeit haben und damit eine höhere Kaufkraft. Und eben der Inflationsdruck höher ist als in früheren Phasen, und das verlangsamt eben diese Transmission. Das ist aber nur ein Punkt. Es gibt eben noch andere Effekte, und die muss sich dann eine Notenbank immer einzeln anschauen, wo entsteht eigentlich gerade die Inflation und wie wirkt sich eben eine Leitzinsänderung aus.
Gibt es auch Punkte, wo du sagst, da kann die Geldpolitik wahrscheinlich auch einfach gar nichts ausrichten? Also da muss sie einfach mit den Gegebenheiten leben, die der Markt hergibt. Das kann sie nicht beeinflussen?
Ja, da haben wir auch ein, finde ich, relativ plakatives Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, die Energiepreise, die ja gerade in Europa massiv die Inflation beeinflusst haben, aber natürlich auch woanders. Und dieser massive Anstieg, den wir ab 2022 bei den Energiepreisen und dann auch im Anschluss in der Inflation gesehen haben, der wurde eben nicht ausgelöst durch das Zinsniveau, sondern durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und den Folgen, die das auf die Energiemärkte hatte, hatten wir eben einen Angebotsschock am Energiemarkt, und dadurch sind die Preise stark gestiegen, und da konnte eine Notenbank wie beispielsweise die EZB jetzt mit einer Leitzinsänderung wenig, also eigentlich gar nichts bewirken. Und deswegen kann man auch sagen, dass dieser deutliche Anstieg, den wir da gesehen haben, zu großen Teilen eben nicht im Einflussbereich der EZB lag, und umgekehrt auch, als es dann wieder zurückgegangen ist, ein Großteil eben auf die Entspannung auf die Energiemärkte zurückzuführen war und eben nicht auf die Leitzinserhöhungen der EZB.
Jetzt gab es zuletzt ja auch kleinere Turbulenzen an den Aktienmärkten wegen des schwachen Arbeitsmarktberichts aus den USA. Da gab es ja sogar Rufe nach einer Sondersitzung der Fed, die möge doch bitte im August mal zusammentreten und vielleicht über eine Zinssenkung direkt noch in diesem Monat mal beraten. Wird das auch Thema sein in Jackson Hole?
Die aktuelle Geldpolitik steht nicht auf dem Programm, aber wie das natürlich so ist, wenn alle zusammenkommen, es wird informell drüber gesprochen und teilweise auch sozusagen öffentliche Äußerungen. Also ich glaube, man kann wie sicher sagen, diese Sondersitzung, die da im Raum stand, zumindest von Seiten der Investoren, die stand bei der Notenbank nicht im Raum und wird auch kein Thema sein. Aber es könnte durchaus Hinweise geben von beispielsweise Fed-Chef Jerome Powell oder anderen Notenbankvertretern bezüglich September, wenn der nächste reguläre Zinsentscheid ansteht. Da ist nämlich noch relativ offen, ob es einen Zinsschritt um 25 Basispunkte nach unten geben wird oder gar um 50. Und da erhoffen sich Anleger Hinweise eben von der Fed, in welche Richtung das gehen könnte.
Also viel zu besprechen in malerischer Kulisse und ein bisschen Anreise ist es aber wahrscheinlich dann hoffentlich auch mit einem Ergebnis, was diesen Aufwand lohnt. Die nächste Woche von Donnerstag an das Jackson Hole Economic Symposium in Wyoming. Wir haben schon mal ein bisschen auf die Themen geschaut mit Martin Pirkel, unserem währungspolitischen Korrespondenten. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne.
Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten der kommenden Woche ist mein Kollege Philipp Habdank bei mir im Studio. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine.
Philipp, lass uns mal auf den Donnerstag schauen. Da kommen Zahlen vom Konzertveranstalter CTS Eventim zum zweiten Quartal logischerweise. Und da hatte ja das Geschäft während der Corona-Pandemie aus nachvollziehbaren Gründen sehr, sehr gelitten. Mittlerweile, glaube ich, stehen aber die Zeichen wieder recht deutlich auf Erholung, oder?
Ja, CTS Eventim befindet sich tatsächlich im Aufwind. Beobachter rechnen mit guten Zahlen für das zweite Quartal. Laut Bernstein Research zum Beispiel sorgt besonders das Geschäftsfeld Ticketing derzeit für durchaus Dynamik. Das Ticketing-Geschäft umfasst den Verkauf von Karten für Konzerte, Veranstaltungen und das Ganze halt über die eigene Internetseite von Eventim.
Wird sich denn diese Dynamik jetzt auch in den Zahlen zum zweiten Quartal schon niederschlagen?
Die Analysten von Bernstein Research, die sind da sehr optimistisch. Sie können sich sogar vorstellen, dass CTS Eventim die Erwartungen an das laufende Jahr sogar noch erhöht. Der Aktie trauen sie einen Anstieg auf bis zu 95 Euro zu.
Okay, also ein Aktienkurs von 95 Euro, der dürfte dann einen Mann wohl ganz besonders freuen. Der Großaktionär und CEO von CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, der hält mehr als 38% der Anteile. Man muss aber auch sagen, bis zur 95-Euro-Marke, da ist es ja noch ein gutes Stück hin.
Das stimmt. Zuletzt pendelten die Aktien zumeist zwischen 75 und 78 Euro. Bis zum Kursziel von 95 Euro ist da also schon noch eine Lücke. Allerdings war CTS Eventim auch schon deutlich näher dran. Das bisherige Allzeithoch hat die Aktie in diesem Frühjahr erreicht und kam auf mehr als 89 Euro. Damals hatten die soliden Zahlen für das erste Quartal den Kurs noch nach oben getrieben. Das Winterquartal, das ist traditionell eines der schwächeren im Jahresverlauf, da hat CTS Eventim aber im ersten Quartal mehr verdient, als von Analysten erwartet wurde. Die Erlöse, die sind da um 12% auf 409 Millionen Euro gestiegen und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das legte ebenfalls zu und das kam auf 67 Millionen Euro.
Ebenfalls am Donnerstag legt ja auch die Helaba noch ihre Halbjahreszahlen vor und der Vorstandschef der Helaba, Thomas Groß, der hat ja Mitte März bei der Bilanzpressekonferenz schon gesagt, dass der Jahresauftakt durchaus ermutigend verlaufen sei. Das ist ja in dem aktuellen Umfeld auch nicht ganz einfach für die Helaba.
Ja, das sieht man allein schon, wenn man sich die Widrigkeiten an den Immobilienmärkten anschaut. Die haben 2023 zu einer deutlich höheren Risikovorsorge bei der Helaba geführt. Hinzu kommen noch die ganzen Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und die Aussicht auf tendenziell eher sinkende Zinseinnahmen in der Zukunft.
Jetzt in Anbetracht dieser Widrigkeiten, wie du so schön sagst, die ja alle auch an sich noch gelten, was können wir denn da jetzt von der Helaba für die Halbjahreszahlen am Donnerstag erwarten?
Also Beobachter erwarten, dass die Helaba schon ordentliche Halbjahreszahlen vorlegen wird. Das Management hat sich zum Ziel gesetzt, ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau zu erreichen. Und im vergangenen Jahr lief es so gut wie nie zuvor für die Helaba. Also das Ergebnis vor Steuern lag bei 722 Millionen Euro. Und das war eine Steigerung von stolzen 14%, wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht. Und knapp 47% des Jahresergebnisses vor Steuern, das hat die Helaba 2023 im ersten Halbjahr erwirtschaftet. Also mittelfristig will die Helaba ein jährliches Vorsteuerergebnis von mehr als 750 Millionen Euro erreichen, also schon ordentlich.
Jetzt müssen wir noch auf ein weiteres Thema schauen. Das ist etwas technisch, es ist aber trotzdem wichtig. Die Helaba musste ihr Eigenkapital neu strukturieren. Der Grund waren stille Einlagen des Landes Hessen. Und über deren Einstufungen waren dann Diskussionen aufgekommen. Erklär uns doch mal kurz die Hintergründe für alle, die es nicht so genau verfolgt haben.
Ja, also das Thema kam auf, nachdem die Europäische Bankenregulierungsbehörde, die EBA, die Kapitalstruktur von europäischen Banken mal überprüft hat. Die EBA hat eine alte Regelung bemängelt, bei der stille Einlagen wie hartes Kernkapital behandelt werden. So waren dann auch die stillen Einlagen des Landes Hessens bei der Helaba ebenfalls auch so eingestuft worden.
Das klingt so, als ob dann da Handlungsbedarf entstanden ist. Wie hat denn die Helaba auf diese Kritik der EBA dann reagiert?
Um der EBA gerecht zu werden, hat sie die Struktur dann geändert. Und zwar wie folgt, die stillen Einlagen, die wurden ausgetauscht gegen eine Bareinlage des Landes über insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Und außerdem hat das Land von der Helaba eine sogenannte Additional Tier 1 Anleihe über 500 Millionen Euro erworben.
Diese neue Kapitalstruktur, die verändert ja dann auch die Gesellschafterstruktur, nehme ich mal an. Wie sieht die dann künftig aus?
Der Anteil Hessens an der Landesbank, der steigt dadurch von gut 8% auf knapp über 30%. Und der Anteil des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen, der schrumpft zwar deutlich, allerdings bleibt der Verband immer noch größter Helaba-Eigner. Der Verband hielt zuvor fast 69% der Anteile und künftig hält er noch 50% an der Helaba, also genau die Hälfte.
Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche noch einige weitere Termine, die Spannung versprechen. Am Montag wird in München der Prozess gegen den früheren Wirecard-CEO Markus Braun fortgesetzt. Und in den USA startet am Montag in Chicago der Partei- und Nominierungskonvent der Demokraten. Der läuft dann bis zum Donnerstag. Und ein Tipp für alle Spielebegeisterten: Am Mittwoch startet in Köln die Gamescom, die größte europäische Messe für digitales Gaming. Sie dauert bis zum Sonntag. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren, die gibt es in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und unter börsenzeitung.de finden Sie natürlich auch die Schwerpunktthemen, Veranstaltungen und Podcasts der Börsenzeitung. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Vorschau auf die kommende 34. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Wenn Sie lieber klassische Musik auch zwischendurch mal hören, dann kann ich Ihnen am Donnerstag noch das Europa Open Air mit dem HR Sinfonieorchester ans Herz legen hier in Frankfurt. Philipp, warst du da schon mal oder eher nicht so deine Musik?
Ich würde die Musik nicht grundsätzlich ausschließen. Da habe ich sowas auch schon mal gehört in der Richtung. Bin auch ab und zu mal auf Konzerten, aber da tatsächlich war ich noch nicht. Nee.
Ich glaube, man muss auch sehr, sehr früh mit seinem Klapphöckerchen da anrücken, um noch einen Platz zu bekommen. Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie gerne mal vorbei. Ansonsten hören wir uns hier am nächsten Freitag wieder. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.